Mann, ich muss mal pissen mit dem Bagger!
Das ist doch lächerlich!
Mit dem Superball!
Ach, schau, ich schau.
Ja, was, Fragvogel!
Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
Freiheit!
Ich gebe jetzt schön einen Keulen!
Talk Power granted.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Beanstalk. Ich bin Flo und an meiner Seite habe ich nicht nur den Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Flo.
Sondern wir haben uns heute noch zwei besondere Gäste eingeladen. Und zwar Lotti und Nico, aka Alea und Dinda, aka Team 13. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr seid natürlich nicht das ganze Team 13, aber ihr repräsentiert die jetzt mal.
Wir geben genau. Unser Bestes.
Genau. Also wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, der sollte sich ganz dringend das Telemauer Pen & Paper angucken auf dem Würfelbande-Kanal. Ich fange mal direkt an. Kanntet ihr BTV eigentlich vorher schon, bevor ihr das Pen & Paper gemacht habt? Und wie seid ihr auf die Aufschreibung aufmerksam geworden? Ausschreibung, Entschuldigung.
Ja, Lotti, willst du da mal drauf antworten? Ich glaube, da ist, hast du auch so ein bisschen mehr zu sagen als ich.
Kann ich gerne machen. Ich kannte tatsächlich RBTV davor so gut wie nicht, beziehungsweise habe es durch den Casting-Aufruf sozusagen erst kennengelernt. Und zwar kannte ich Steffens privaten Podcast und war davon aktive Zuhörerin, hatte es bis dato aber auch noch nicht mal geschafft, in den Livestream von Steffen reinzukommen, weil ich irgendwie, also die haben ja von der ersten Kampagne irgendwie über 50 Folgen und ich war, glaube ich, irgendwie bei der 10. Folge oder so ein Kram am Anfang. Mir wurde dann von einem Kumpel der Casting-Aufruf zugeschickt, der wusste, dass ich sehr Pen & Paper interessiert bin und zu dem Zeitpunkt allerdings hatte ich noch so gut wie keine Spielerfahrung. Weshalb meine Antwort darauf sozusagen einfach war so, ist ja irgendwie eine geile Sache, aber was soll ich da? Weil ich habe weder Erfahrung mit der Kamera, noch kenne ich mich wirklich gut mit den Regeln von D&D 5e aus, noch bin ich spielerfahren oder sonst irgendwas. Das ging dann so ein Hin und Her, bis mein Kumpel dann so meinte, so, du bewirbst dich da jetzt oder das war's mit den Lernzetteln aus der Uni. So grob gesagt, ein bisschen übertrieben. Ja. Aber hab dann ein Video hingeschickt und hab danach, nachdem ich das Video abgeschickt habe, erstmal bei YouTube eingegeben, Rocket Beans Pen & Paper.
Ach, nach dem Video, und das ist ja wirklich krass.
Nach dem Video. und dann habe ich mich tatsächlich durchgesuchtet und bin hängen geblieben. Konsumiere aber von RBTV auch wirklich nur die Pen & Paper Sachen und so Werwolf und so ein Kram. Also bin da auch bis heute nicht sicher, wenn ich irgendwie die Gesichter sehe oder sowas. Ich bin allerdings auch sehr schlecht mit Namen. Aber ja.
Ja, bei mir ist okay. Die Antwort ein bisschen. Achso, Entschuldigung.
Ja, nee, Entschuldigung. Erzähl, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte nur sagen, bei mir ist die Antwort ein bisschen langweiliger und kürzer. Ich kannte Rocket Beans schon vorher und war auch sehr lange Zeit sehr aktiver Zuschauer. Schon seit mehr oder weniger vor Senderstart. Also, als es nur den Kanal Rocket Beans gab. Und bin dann da über Instagram darauf aufmerksam geworden und hab das dann gemacht.
Okay, ja. Und welche Formate, sag ich mal, hast du so geschaut oder schaust du so regelmäßig?
Also natürlich tatsächlich auch die Pen & Paper Formate waren für mich schon sehr krass, weil die haben mich tatsächlich auch zu dem Hobby gebracht. Ich habe Tears geguckt und dachte so, das ist ja mega das geile Hobby, das ist ja, macht ja, scheint ja nur Bock zu machen. Und bin dann so darauf gekommen, nicht mal in dem Wissen, dass es sowas wie Dungeons and Dragons gibt, sondern dachte so, man muss sich immer ein Regelwerk selbst ausdenken, so wie das der Hauke gemacht hat, dann habe ich das halt auch versucht. Kann ich nicht empfehlen als erster Einstieg in das Hobby. und sonst habe ich, ich gucke nicht mehr ganz so aktiv wie noch früher. Jetzt tatsächlich wieder mehr, so seit einem Jahr. So mehr oder weniger seit der Senderumstellung gucke ich wieder mehr als davor. Aber das hat gar nichts mit den Inhalten zu tun, sondern eher einfach mit privaten Gründen und mehr Arbeit und so weiter. Ja. Und dann seltener Zeiten habe ich immer nur die großen Events so geguckt.
Mhm. Ja.
Okay. Ihr habt ja jetzt beide gesagt, dass ihr jetzt die ganzen RBTV Pen Paper geschaut habt. Habt ihr da einen Liebling?
Oh.
Ja, also ich habe zwei.
Das ist voll die schwierige Antwort. Also, fang mal an, ich überlege noch.
Ja, genau. Ich moderiere die Zeit für dich zum Überlegen. Ich habe tatsächlich zwei Lieblinge, die ich auch immer wieder Leuten empfehle, die noch nie Pen & Paper geschaut haben, wo ich sage, das ist einfach nur geil. Da bin ich aber auch nicht ganz so alleine. Nämlich einmal ist das Morton Manor.
Ja.
Und natürlich Tabor. Das sind so meine, die zwei, wo ich so denke, die sind schon beide heftig.
Gute Wahl auf jeden Fall, ja.
Bei Tabor würde ich dir zustimmen, was ich witzigerweise erst nach dem Dreh geguckt habe, nachdem Nico mich darauf hingewiesen hat, dass ich das doch bitte mal gucken soll. Also Tabor würde ich auf jeden Fall auch in meinen Top-Pen-and-Papern sehen. Ich muss sagen, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist Tor nach Carcosa.
Oh ja, das.
Oh ja.
Das ist schon sehr weit oben bei mir. Also es wären meine Top 2, würde ich sagen.
Okay.
Auch sehr verständlich.
Ja, ich persönlich muss sagen, ich finde halt, also klar, die Sachen, die Steffen macht, die sprechen mich auch immer sehr an. Aber die anderen machen das auch gut sozusagen. Und Tabor ist auch eins meiner Lieblinge. Ultracore hätte ich jetzt noch gesagt, aber genau.
Ich glaube, bei Ultracore habe ich.
Habt ihr beide gute Wahlen getroffen?
Ja, bei Ultracore habe ich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen den Aufsprung verpasst. Also ich habe dann versucht reinzukommen, aber ich bin noch nicht so ganz, also ich finde es mega cool gemacht, aber ich habe einfach noch nicht das Gefühl, dass ich die Zusammenhänge wirklich verstehe. Und da deswegen würde ich sagen, es ist nicht in meinen Top 2. Also ich finde es sehr geil, aber ich bin einfach noch ein bisschen zu viel verwirrt von einigen Dingen.
Das kann ich voll und ganz verstehen. Das geht mir nämlich ganz genauso bei Ultracore. Da bin ich auch irgendwie überhaupt nicht drin.
Was ich da halt auch immer ein bisschen schwierig finde, vielleicht hängt das damit auch zusammen, ist halt die Abstände zwischen den Folgen sind halt sehr, sehr groß.
Und dann okay, wenn du das jetzt alles jedes Mal wenn du das jetzt am Stück nachholst wie Lotti, dann passt's ja.
Ja, aber dann fällt einem halt teilweise auf, dass für die Spieler natürlich die Zeit lang ist. Und das ist natürlich schwierig, dann wieder direkt reinzukommen. Ich habe dann das Gefühl, meistens so die ersten 15 Minuten oder sowas ist noch mal kurz sich finden. Und dann komme ich auch besser rein danach. Also ging mir jetzt jedenfalls bei den letzten Folgen so.
Das kann ich nachvollziehen. Es ist halt auch ein bisschen so, in der Hinsicht ein bisschen das Gegenteil von Telemau.
Ja, das stimmt.
Weil die Folgen einfach sofort nacheinander aufgenommen wurden. Also ein bisschen Pause zwischen der, nach der dritten, glaube ich, ne?
Ja,
genau. Ja. Nach der dritten Folge war eine Pause von 12 Stunden oder so.
Ich habe mal eine Frage speziell für Nico. Achso, Entschuldigung.
Ich habe Nico nur gefragt, ob er die Stunden gezählt hat.
Nee, das war jetzt einfach nur so geschätzt. Also wann war Drehschluss? Irgendwie um 17 Uhr oder so? Und dann am nächsten Tag um 9 ging es weiter?
Ja, könnte passen, ja.
Echt, da musst du ja sehr früh anfangen. 9 Uhr morgens könnte ich kein Pen & Paper spielen.
Nee, wir haben es auch, also ich glaube, Drehstart war dann um 11.
10.
Aber wir mussten halt um
10, glaube ich.
Nee, um 10
war. Ja, du musst halt irgendwann anfangen, sonst ist es ja nicht fertig.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Ja, ich krieg den Zeitraum nicht mehr genau auf den Schirm, ja.
Okay, nee, aber nochmal eine Frage direkt an Nico, weil du hattest ich habe ja auch natürlich die Reaction-Streams geguckt und du hattest da mal so ein bisschen angeteased, dass du in anderen RBTV-Formaten zumindest zu hören warst, hast es aber nie aufgelöst.
Vielleicht sagst du, es soll nicht auflösen.
ja, doch, also wenn du schon so nett fragst, also es war nicht direkt Rocket Beans-Formate, sondern ich habe gesagt, im Rocket Beans-nahen Kosmos war ich in Formaten, da war ich einmal, bei die Anrufbeantworter in einer Folge mit Schröck, da habe ich sehr lange mit ihm geredet, was ich im Nachhinein unfassbar unangenehm finde, weil ich doch sehr jung war. Das war, glaube ich, die erste Folge Anrufbeantworter oder so.
Okay. Was war denn das Thema, wenn ich fragen darf? Oder willst du nicht drüber sprechen?
Das Thema war, doch, es war so eigene Filmpitches oder sowas. Ah. Wie würdet ihr selbst einen Film pitchen? Habt ihr eine Filmidee? Irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nämlich noch, dass ich einen Film von mir gepitcht habe und im Nachhinein denke ich so, hui, naja. Mittel. Und was war denn nochmal das? Also eine sehr große Sache, nämlich bei einem, ich sag mal, mediennahen Projekt, nämlich auch einem anderen Podcast aus der Community-nahen Bubble, vielleicht sogar dem größten Podcast aus der Community-nahen Bubble, nämlich DPU, das Podcast-UFO, mit Florentin Will und Stefan Tietze, war ich auch schon einmal tatsächlich zu Gast in einer Folge.
Ach krass.
Ja. Und ja, wer mich da findet, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr mich findet. Das war so um Folge, boah, wann war das denn? 120 rum. Ja, da war ich auch zu Gast.
Wir hatten Florentin ja hier auch mal zu Gast. Ich finde das immer sehr krass. Also man merkt ihm sehr krass an, er ist einfach extrem medienerfahren und so. Das ist halt schon ein ganz anderes Level sozusagen.
Ja, man merkt ihm einfach sehr das sehr Professionelle an, wie gut er moderieren kann. Das merkt man dann auch immer wieder in, finde ich, Rocket Beans Produktionen oder Rocket Beans Formaten, die an sich eigentlich so super locker und entspannt und chillig sind. Und Florentin bringt dann oft mit so einer, mit seiner Moderationsart dann wieder so eine, switcht dann so den Schalter um, dann moderiert er nochmal so ab oder moderiert in die Werbung und so, was sonst manchmal vielleicht ein bisschen chaotischer bei den anderen ist.
Ja.
Ja.
Ja, das ist cool, aber Podcast UFO ist schon krass, dass du da dann auch reingekommen bist und so. Werde ich mal schauen, ob ich das
finde. Ja, also ich sag mal so, das war jetzt nicht die aller ehrenwerteste Art, wie ich da reingekommen bin.
Okay. Okay.
Also ich habe jetzt niemanden umgebracht, aber die hat, ja, ich kann's ja auch erzählen. Ich mache mich damit, glaube ich, richtig unsympathisch, wenn ich das jetzt so erzähle.
musst du nicht erzählen.
Ja, also wer mich findet, weiß, was das Problem sein könnte, was Leute mit mir haben oder Leute mit dem Kontext haben, wie ich da reingekommen bin.
Alles klar.
Ja, spannend.
Vielleicht überdenken wir dann den Eindruck nochmal oder so, den wir von Nico und Dinda bisher hatten.
Okay.
Weiß ich nicht, zu Dinda wird es fast schon wieder so ein bisschen passen.
Das stimmt. Zu Dinda wird es auf jeden Fall mehr passen als zu mir jetzt.
Klingt immer mysteriöser.
Wir können ja mal schauen, wer das Mysterium am Ende löst. Ja.
Ja. Also wir haben ja auch ein paar wenige Leute, die uns zuhören. Also vielleicht fällt da ja doch jemandem was ein oder so.
Vielleicht gibt es ja eine Schnittmenge.
Ja.
Ja.
Wir mal schauen. Kommen wir wieder zum Telema-Pen-Paper zurück. Nachdem ihr dann die Bewerbungsvideos eingeschickt habt, wie liefen da allgemein der Prozess weiter ab? Seid ihr dann angerufen worden oder eine E-Mail zurückbekommen und die Einladung und so weiter?
Also bei mir war das ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, ob vielleicht Nico erstmal den normalen Gang erzählen will und dann komme ich.
Naja, also das war ja bei uns beiden so ein bisschen chaotisch, aber also bei dir nochmal ein bisschen anders. Also bei letzten Endes war es so, wir haben das abgeschickt und dann, ich glaube, danach kam eine automatische Mail, wo gesagt wird, wir melden uns bei dir, aber das weiß ich gerade nicht mehr, dass sie nicht kam.
Wie bei so einer
kann auch sein, dass das Steffen nur gesagt hat.
Nee, aber ich glaube, es Fall kam danach erstmal eine. Nur so,
ja, so, wir werden uns bei dir melden, wenn wir uns entschieden haben. So. Und dann, so ein, zwei, drei Wochen später, war ich gerade, also ich bin, arbeite als Kameramann und war dann auch auf einem Dreh und bin dann. Dann waren wir gerade durch und es war eine recht anstrengende Kundschaft und recht ein chaotischer Dreh und wir waren alle so, okay, zum Glück ist es jetzt vorbei und sind dann essen gegangen und dann ruft mich eine Nummer an, die ich nicht kenne und ich dachte so, oh nee, jetzt ruft die mich auch noch an und will noch irgendwas von mir, gar keinen Bock und war schon echt so kurz davor, nicht ranzugehen. Ich geh so ran, ja, hier, was gibt's denn? Und so, ja, hallo, hier ist Stefan von Rocket Beans. Und ich spring so, ich weiß nicht, wir saßen in so einem Burgerladen, ich spring so auf und gehe so sofort zur Tür raus. So, ja, hallo, was gibt's denn? Und dann, ja, habe ich ganz aufgeregt diesen Anruf entgegengenommen. Und er hat dann gefragt, meinte, sie hätten Interesse an mir und hat dann gefragt, ob ich am 25., das weiß ich noch ganz genau, am 25. Juni Zeit hätte, weil sie uns mich da gerne zu einem weiteren Casting einladen würden, als einer von 18 Leuten, die dann dazu eingeladen wurden. Und hat dann gefragt, ob ich da Zeit hätte. Und dann meinte ich so, da ist leider ganz schlecht. da ist meine Geburtstagsfeier. Und das war das erste Mal, dass ich seit Corona wieder Geburtstag gefeiert habe und so endlich mal alle wieder eingeladen habe und so, wir wollten in den Park gehen und ich wollte endlich mal, dass ich all meine Freundeskreise kennenlerne. Ich habe mich so gefreut. Und meinte dann so, ja, kann ich mich morgen bei dir melden? Er so, ja. Und dann habe ich meinen besten Freund angerufen, habe ich meine Freundin angerufen, meine beste Freundin, habe so über gesagt, ja, der meinte das so, aber da ist ja mein Geburtstag. Und die alle so, bist du bescheuert? Du gehst natürlich dahin. Geburtstag hast du jedes Jahr, Vollidiot. Und ja, dann habe ich am nächsten Tag nochmal ihn angerufen und habe gesagt, ob das okay ist. Genau, dass ich da natürlich komme. Ja, und dann wurden wir nach Hamburg eingeladen. Wie war das denn bei dir, Lotti?
Ja, also ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, welches Datum mir gesagt wurde im Anruf. Es ist folgendermaßen gewesen, also ich hatte leider irgendwie davor so eine Phase, wo mich die ganze Zeit so Spam-Anrufe und anonyme Anrufe und so ein Kram genervt haben. Und saß halt einfach so zu Hause auf dem Sofa, kam irgendwie gerade von der Uni, von der Arbeit irgendwas. Und dann hat mich halt eine anonyme Nummer, oder nicht mal anonym, also einfach eine fremde Nummer angerufen. Und ich war so, oh, nee, ich gehe jetzt einfach mal ran und war richtig auf Krawall gebürstet. Also so, ne, ich bin da rangegangen von wegen so, hallo, was gibt's? Und dann kam halt Steffen und ich, wie gesagt, ich kannte ja nur Steffens Podcast, den ich halt aber sehr regelmäßig gehört habe und war da, also ich habe die Stimme halt erkannt und war direkt so, oh mein Gott, was passiert hier?
Man könnte sagen, dass du ein kleines Fangirl warst.
Ja, in dem Moment echt, komplett.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen Glück, oder? Dass es dann Steffen war, aber.
Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Steffen uns anruft.
Ja, hätte ich jetzt, so,
also
hätte
ich
jetzt auch nicht
gerechnet, dass es
das
irgendwer
gedacht.
Macht. Ja. Und also generell habe ich ja nicht damit gerechnet, dass mich überhaupt irgendjemand anruft, aber hat er mir nämlich am Telefon, also ich bin davon sehr überzeugt, vielleicht war es auch die schlechte Verbindung, ich weiß es nicht. Nicht den 25. Juni gesagt, sondern den 25. Juli. Und
ja.
Ich habe dann nur gesagt, ja, das könnte sehr schwierig werden, da bin ich in Paris. Da hatte ich nämlich meinen Paris-Urlaub gebucht. Ich bin mit wem anders da zusammen hingefahren nach Paris und deswegen konnte ich das jetzt auch nicht irgendwie einfach easy peasy mal schnell umbuchen und was weiß ich nicht alles. Und hab dann gesagt so, ja, ich melde mich nochmal. Und Steffen meinte, ja, wir gucken nochmal nach einem Ersatztermin, weil wir wollen dich schon wirklich gerne dabei haben beim Casting. Und dann waren wir halt danach die Tage immer noch so ein bisschen im Austausch, weil ich dann halt meinen Urlaub doch eh umbuchen musste, weil die Person, mit der ich nach Paris gefahren bin, auch Termine reinbekommen hat und so ein Kram. Und hab dann alles umgebucht gehabt. Und dann hat mir Steffen die offizielle Einladung geschickt, also sozusagen die Dispo für das Casting, wo dann halt auch der 25. Juni aber dann drin stand. Und dann habe ich nur Steffen geschrieben, ich weiß noch, das habe ich ihm, glaube ich, sogar im Forum geschrieben, nicht mal als E-Mail, sondern im Forum, habe ich ihm direkt nur so geschrieben, Steffen, da steht 25. Juni, ich habe jetzt alles umgebucht, das ist in 2 Wochen, nicht im Juli. Und er war so, hä, oh ja, ich hoffe, ich habe das irgendwie nicht falsch gesagt, also ich weiß nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob ich einfach mich verhört habe, weil ich so aufgeregt war, oder ob er Juni und Juli falsch gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich dann den ganzen Urlaub sowieso wieder anders buchen müssen. Das war alles total chaotisch, aber ich stand dann am 25. Juni in Hamburg beim Casting.
Ja, gut, dass es geklappt hat trotzdem.
Ja, da war ich auch sehr froh drüber.
Aber es klingt natürlich erstmal sehr stressig.
Nico, du wolltest gerade was sagen, glaube ich.
Ich wollte nur sagen, ohne Lotti wäre es ohne Alea und das hätte natürlich nicht funktioniert.
Das wäre auf jeden Fall eine andere Dynamik gewesen.
Ja, das kann schon über Dinder genauso sagen. Also ich meine, gerade Alea hätte, glaube ich, ohne Dinder nicht funktioniert.
Ja, ja, das denke ich auch. Also ich glaube generell ich glaube, egal, wenn man jetzt da rausgenommen hätte, es hätte einfach die Dynamik verändert und hätte sicherlich auch daraus logischerweise ein anderes Pen and Paper gemacht.
Ja, zu 100%.
Wie lief denn dann das Casting an sich aus? Soweit ich das mitbekommen habe, habt ihr ja da Proberunden gespielt, oder? An den Terminen.
Ja, genau. Also Nico hat ja gerade schon gesagt, es waren 18 Leute eingeladen zum Casting. Und wir wurden halt in Gruppen eingeteilt. Also wir waren zu unterschiedlichen Zeiten eingeladen sozusagen. Und dann haben wir Proberunden gespielt.
Du warst in der zweiten,
also
oder?
Also Probeabenteuer. Ich war in der ersten.
Ach, du warst in der ersten, okay.
Ich war in der ich bin in der allerersten Gruppe an dem Tag. Also wir sind da halt hingekommen zu den Studios und wurden direkt erstmal mit einem Süßigkeitenbuffet und sowas begrüßt. Das war total süß. Die haben sich alle mega die Mühe gegeben, dass wir uns halt wohlfühlen. Und wir saßen dann natürlich aber alle, also wir waren ja 6 Leute immer dann pro Gruppe. Und wir waren natürlich alle wahnsinnig nervös. Ich weiß noch, wir saßen dann in so einer Art Hinterhof zusammen noch irgendwie in der Sonne und haben halt einfach erstmal uns kennengelernt so ein bisschen, während die halt das Set noch aufgebaut haben. Und dann sind wir reingegangen, haben ein Probeabenteuer gespielt mit Steffen, was ich halt eigentlich ja. schon an dem Tag gesagt habe, das war sozusagen mein Win, so dass ich halt einfach eine Runde mit Steffen spielen konnte, weil ich finde Steffens Spielleiterstil wahnsinnig gut. Und deswegen, ja, genau, haben wir dann da die Runde gespielt. Die wurde dann auch gefilmt und danach sind wir alle wieder unseres Weges gezogen.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr dann gesagt bekommen habt, dass ihr fest dabei seid?
Das war, glaube ich, gar nicht so lang. So, ich würde jetzt mal sagen, so 2 oder 3 Wochen vielleicht.
Naja.
Ja, das kann
also es war, glaube ich, sogar echt 2 Wochen, ja. Ja, es und dann haben wir auch wieder einen Anruf bekommen, auch wieder von Steffen. Ja, weil ich nämlich auch weiß, dass es war nämlich noch bei mir noch ein Tag vor dem verschobenen Geburtstagstermin. Und das war halt 2 Wochen danach, deswegen so. War das 2 Wochen später. Also es war recht flott und dann hat uns auch wieder Steffen angerufen. Bei mir wieder fast die gleiche Situation, dass es wieder bei einem Dreh war. Und eigentlich gar keine Zeit für diesen Anruf hatte. Ja, aber danach frohlockend über den Parkplatz gerannt bin, als ich gehört habe, dass ich genommen wurde. Ja.
Und ja, ich weiß gesagt, noch, das war
verstehen.
Es war nervlich aufreibend, der Tag. Weil ich weiß nämlich noch ganz genau, also wir haben damals so ein Discord gegründet gehabt von allen Leuten, die beim Casting waren. Weil das natürlich einfach alles wahnsinnig coole Leute sind. Also wir haben halt einen Discord gegründet gehabt damals, um privat halt in Kontakt zu bleiben und halt weiter Pen and Paper miteinander zu spielen. Ja. Die waren einfach alle super cool. Und da sind auch echt ein paar sehr schöne Kontakte rausgewachsen. Und da weiß ich nämlich noch, dass irgendjemand irgendwann dann, ich glaube um 15 Uhr oder sowas, reingeschrieben hat von wegen so, ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die genommen wurden. Und ich war total verwirrt, weil ich weder einen Anruf hatte, noch eine E-Mail, noch sonst irgendwas. Und das war dann langes Warten, bis es dann endlich mal eine Rückmeldung gab. Es war, glaube ich, nur eine Stunde danach, aber die Stunde hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.
Ja. Hat sich denn eure Nervosität dann gelegt zum tatsächlichen Aufnahmetermin oder wie war das?
Also so würde ich das jetzt, glaube ich, nicht formulieren.
Ja, wie nervös warst du denn?
ja, also es war ganz seltsam. Also das größte Ding war ja, wir kannten uns ja quasi nicht. Wir haben ja, nachdem die Zusage kam, haben wir uns einmal in einem Online-Call getroffen, zu 6 mit Steffen, also zu 7, um uns so kennenzulernen, haben uns so alle einmal vorgestellt und hat Steffen noch mal so ein bisschen über das Projekt gesagt, was genau das so ist, und was genau die Zielgruppe ist, etc. pp. Hat das alles so ein bisschen breit getreten. Danach haben wir noch so eine halbe Stunde oder so einfach privat gequatscht, dass wir uns einmal so kennenlernen. Ja. Und dann haben wir ein
Abenteuer zusammen gespielt.
Nee, wann haben wir denn unsere Charakterkonzepte? Also wir hatten doch zuerst noch so einen Call. Oder war das in dem gleichen?
Nee, wir hatten erst diesen Kennenlern-Call. Dann hatten wir, glaube ich, den Call, wo wir Charakterkonzepte schon mal einmal ausgetauscht haben, so mit generellen groben Ideen. Dann hatten wir die Einzelsessions. Also jeder einzeln von uns hat mit Steffen die Charaktere gemacht. Und dann hatten wir noch ein Abenteuer, wo wir in unseren Charakteren schon gespielt haben, aber halt einfach nur, um warm zu werden mit dem Spielstil mit den anderen. Also das hatte nichts mit Telema zu tun.
Und das
Cast, naja, es hatte insoweit was mit Telema zu tun, als dass es in Bruggenstein gespielt hat und auch schon so in dieser Welt, aber es war halt quasi nicht kanonisch. Es war einfach so, stellt euch vor, eure Charaktere würden sich schon kennen und jetzt spielen wir einfach mal so einen One-Shot, der irgendwie 1,5 Stunden ging, der auch, Steffen, glaube ich, meinte, der aus dem Internet war, den nur so leicht umgeschrieben hat. Einfach nur, dass wir so ein bisschen da reinkommen können. Der hat auch echt sehr, sehr gut geholfen, weil und ich weiß auch von Tina, dass wir beide recht unzufrieden mit unseren Charakteren noch waren nach diesem Probeabend, aber dadurch halt so ein bisschen noch wissen konnten, ah, okay, da will ich hin, das kann ich noch so ein bisschen ändern. Und ich glaube, also für Tina kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich glaube, wir beide waren dann nach dem tatsächlichen Dreh von Telema wesentlich zufriedener.
War denn das Casting auch schon in der Welt oder habt ihr dann vorher nochmal die Welt irgendwie genauer erläutert gekriegt? Also zwischen Casting und
also
dem.
Also das Casting, nee, das,
ach so, nee, das Casting war, war einfach in irgendeine Fantasy-Welt.
Ja, okay.
Also wir mussten zwei Charaktere mitbringen zum Casting und dann war das halt so eine Standard-Fantasy-Welt, damit da auch wirklich jeder Charakter, den du mitbringst, halt auch irgendwo reinpassen kann.
Mhm.
Ja, okay. Das heißt, also wir haben auch beim Casting kaum was über das Projekt erfahren. Steffen hat es halt so leicht angedeutet, was so die grobe Richtung ist, in die es geht. Und das, was so Themen sind, die vielleicht aufgegriffen werden, aber das war es dann auch schon. Und genau, über die Welt selbst erfahren haben wir erst dann quasi nach der Zusage, haben wir dann so ein Dokument von Steffen bekommen,
ja.
Wo die ganze Welt so ein bisschen erklärt war.
Ja, damit er dann halt auch passend die Charaktere erstellen könnte und so.
Genau, genau.
Ja. Ja. Aber Nico, warst du denn dann, also weil du ja gerade damit angesetzt hast, warst du so nervös, weil du uns dann auch kennengelernt hast?
Ach ja, genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Genau, wir kannten uns ja alle quasi nicht, außer halt diese zwei Calls, die wir zusammen hatten. Aber das ist ja jetzt nicht so richtig aussagekräftig, zumal das ja dann auch noch die Aufregung ist und dann ist da noch Steffen von Rocket Beans und man spielt Pen and Paper und so weiter. Und dann haben wir uns am Mittwoch vor dem Dreh, haben wir uns abends schon in Hamburg getroffen und sind alle zusammen essen gegangen. Und vor dem Mittwoch dachte ich schon noch so, okay, oder so auf der Hinfahrt dachte ich so, okay, alles klar, ja, das wird bestimmt ganz nett, das wird ganz cool, die waren ja alle irgendwie ganz cool, aber ich meine, wahrscheinlich wird es einfach nur irgendwie eine nette Runde zum Spielen, aber ich werde jetzt wahrscheinlich keine Freundinnen fürs Leben finden. Und dann nach dem ersten Kennenlernessen dachte ich schon so, okay, die sind alle schon richtig cool. Wir kommen und also wir haben einfach richtig gut zusammen harmoniert. Und ich glaube, wir alle hätten auch gern den Abend noch sehr lang ausklingen lassen, aber es war halt für uns alle ein langer Tag, dann diese Anreise nach Hamburg und so.
Ja.
Ich glaube, Cash ja zum Beispiel kam irgendwie von der Arbeit und war dann irgendwie um 21 Uhr erst da oder so. Das war echt ganz, ganz wild. Aber ja, das war schon sehr cool und ja, letzten Endes, ich meine. Lotti und ich saßen, glaube ich, nach dem Freitag noch bis 4 Uhr vorm Hotel und haben noch gequatscht. Also von wegen Freundschaft.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, gut, wir müssen aber auch sagen, also gerade bei uns beiden war es ja am Anfang so, dass wir, also du hattest mir ja dann auch gesagt, dass du sozusagen am Anfang so dachtest, weiß ich nicht, inwiefern ich mit Lotti so viel anfangen kann. Und ich war ja auch noch so ein bisschen so, weiß ich nicht, inwiefern ich mit Nico so wirklich was anfangen kann, so ungefähr. Und wir haben uns ja dann aber doch ziemlich schnell gefunden. Das stimmt schon.
Ja. Da muss man aber auch sagen, da geht auch einfach ein echt, also das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich unsere Persönlichkeiten so auf irgendwie so eine Ressource runterbrechen, aber die Leute von Rocket Beans, also sprich Steffen und so weiter, haben da einfach richtig gute Arbeit geleistet, im Sinne von, dass sie einfach wirklich sich sehr gut Gedanken darüber gemacht haben, wer kann gut zusammenpassen. Das hat Steffen dann auch irgendwann nochmal so aufgedröselt, absolut, was genau so die Gründe waren und wie er glaubt, dass wir zusammenpassen. Und es hat dann am Ende auch genauso gepasst. Und ja, es war einfach die bestmögliche Runde.
Ich finde, das hat dann auch die Nervosität genommen. So. Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich war am Mittwoch noch gar nicht nervös. Bei mir kam die Nervosität tatsächlich also mitten in der ersten Folge, also als wir dann sozusagen schon am Drehen waren, einfach, weil ich halt so, also ich hatte ja keine Erwartungen, keine Erfahrungen, nichts. Und dann habe ich halt aber gemerkt, so mitten in der ersten Folge, so boah, das ist halt schon was mir liegt, worauf ich Bock habe und was mir wichtig ist sozusagen. Also ich habe gemerkt, hey, das ist ein richtig gutes Projekt. Und das ist auch was ich weiterführen möchte. Und zwar, also jetzt nicht nur mit Telema, sondern allgemein sozusagen. Und in dem Moment bin ich auf einmal sehr nervös geworden, weil es dann für mich so eine, also weil mir eigentlich da erst klar geworden ist, was für ein geiles Projekt das hier gerade ist, was wir da eigentlich geiles veranstalten. Es hat sich dann aber sehr schnell wieder gelegt, weil ich muss sagen, ich war irgendwie so dermaßen in der Story dann drin, dass ich halt auch irgendwann nicht mehr die Kameras gesehen habe und einfach mit allen am Tisch so drin war, das hat einem die Nervosität genommen. Ich finde, Pen and Paper hat da ja immer so eine gute Dynamik, einen in die Story zu ziehen. Und dann ist man in Character und mein Character war halt nicht nervös. Von daher war ich es dann auch nicht mehr.
Das fand ich sowieso krass jetzt auch im Vergleich zu anderen Pen and Paper. Ihr seid ja wirklich fast durchgängig in Character geblieben. Also da hat man schon gemerkt, dass ihr da sehr ja, eben sehr drin seid und euch nicht irgendwie ablenken lasst.
Ja, das muss ich auch sagen, finde ich sehr, also das klingt jetzt so, als würde ich mich selbst loben, aber ich würde es eher an alle anderen auch am Tisch richten, dass ich das auch krass finde, weil wir da nie explizit drüber geredet haben. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, oh, und wir machen auf keinen Fall OT-Zeit irgendwie, wir gehen nie aus den Charakteren raus oder so, sondern wir bleiben immer drin. Das haben wir nie explizit gesagt, dass es einfach passiert. Ich glaube, das lag halt vor allem daran, dass wir alle die Welt so gut kannten und uns Steffen da sehr gut reingeholt hat, was die Welt so quasi von uns will, sage ich mal. Mhm. Aber auch, dass wir unsere Charaktere so gut kannten. Also ich kannte, glaube ich, noch nie einen Charakter von mir so gut wie den, weil ich halt erst mit denen zusammen mit einer Gruppe überlegt habe, wie der in die Gruppe passt, dann zusammen mit dem Spielleiter so eine Stunde darüber geredet habe, wie der so ist. Und da ging es kaum um Regelsachen, sondern mehr so um, okay, was sind denn, wie ist denn seine Familie so drauf und was sind seine Bezugspersonen etc. pp. Und dann ja auch noch zwischen den einzelnen Folgen haben wir dann auch immer noch mal zusammen gequatscht und dann so gesagt, hey, ich fand irgendwie da unsere Dynamik cool oder hey, wie wär's denn, wenn wir so und sowas machen? Also wir haben jetzt nichts forciert, aber haben so drüber geredet, was wir cool fänden, was vielleicht eine coole Charakterinteraktion wäre. Und dadurch ist es, glaube ich, automatisch gekommen, dass wir so viel in Charakter waren.
Mhm. Ja, und wir haben ja auch ein bisschen so dann auch drüber geredet, was uns noch wichtig ist, an unseren Charakteren zu zeigen. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit die Plattform hatten, die Charaktere so zu entwickeln, wie wir das halt wirklich wollten, hat es einfach so viel Spaß gemacht, sozusagen in Character zu sein, dass es auch nicht notwendig war, rauszusteppen und zu sagen so, hey, wir müssen jetzt mal das und das tun.
Ja. Flo, wolltest du gerade was sagen?
Ich dachte. Ich wollte eigentlich bloß eine Frage stellen.
Ja.
Ich habe aber auch nichts angesetzt. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt drauf kommst.
Ich habe gedacht, ich habe dich Luft geholt gehört.
Okay, aber dann mache ich einfach weiter.
Ja.
Ja, das ist einfach telepathisch gerade gewesen. Mhm. Weil wir ja gerade schon drauf zu sprechen kamen, so ein bisschen. Von Hani hat man ja schon so ein bisschen gesehen, dass sie einen sehr detaillierten Stammbaum sich überlegt hat für ihre Familie. Mhm. Und habt ihr euch da irgendwie ähnlich viel Gedanken gemacht bei euren Charakteren? Oder wie lief das ab?
Ja, schon. ich habe tatsächlich ich habe nicht so viele Generationen aufgemalt, aber ich habe tatsächlich einen ähnlich detaillierten Stammbaum. Man muss dazu sagen, dass ich im privaten Leben was Juristisches mache und zu dem Zeitpunkt relativ viel Nachlassrecht gemacht habe, weshalb ich das einfach als Übung verwendet habe, um Stammbäume zu zeichnen.
Sehr gut.
Es ist jetzt kein Witz. Ich habe eventuell generell die Charakterentwicklung auch dafür verwendet, um Prokrastination zu betreiben. Von daher war die sehr ausführlich bei mir. Ich weiß noch, ich bin in den Call gegangen mit Steffen und Steffen war so, das ist wunderbar, dass du das alles gemacht hast. Das werden wir nie im Leben alles verwenden können. Ich würde gerne meinen Fokus auf deine Mutter legen. Und ich war so, okay. Ich hätte dann halt für diese Mutter halt auch noch eine Backstory von keine Ahnung, wie viele Seiten. Ich habe das aber tatsächlich ziemlich gekürzt nochmal vorm Dreh, weil ich dann einfach auch dachte, boah, dann am Ende bist du überfordert mit dem, was du dir alles überlegt hast oder es passt dann doch nicht in das, was du spielen willst oder so. Das heißt, ich habe das dann am Ende nochmal alles ein bisschen gekürzt, ein bisschen freier gemacht und mich da mehr auf andere Dinge fokussiert. Aber zum Beispiel so ein Charakter, so ein Familien- Stammbaum hatte ich und ich hatte so einen Pinterest-Moodboard und Songs, die mich da inspirieren und was weiß ich nicht alles. Also ich hatte schon ziemlich viel und ich habe auch tatsächlich meinen Charakter vorher schon selbst gezeichnet gehabt und.
Hattest du da bei der Aufnahme irgendwelche Notizen dabei oder dir das dann alles gemerkt oder versucht alles zu merken, weil das klingt ja schon sehr ausführlich.
Ich habe mir tatsächlich ein eigenes Notizbuch angelegt. Für Telema, hatte mir das aufgeteilt in Notizen für die Aufnahme selber, also fürs Spielen selber, und hatte aber auch fast alles von meinen Hintergrundsachen da nochmal extra drinstehen. Und wir hatten ja unsere Charakterbögen ausgedruckt bekommen, da hatte ich auch nochmal ordentlich viel drinstehen. Also ich hatte eigentlich fast alles dabei.
Okay.
Ich glaube, was ich nicht dabei hatte, waren so Sachen wie Lieder oder ich hatte jetzt kein Moodboard ausgedruckt oder so ein Kram. Ja, aber sonst so alles, was ich aufgeschrieben hatte, hatte ich dabei.
Hm.
Ja, also ich würde sagen, das beschreibt ganz gut, wer die beiden Streberinnen der Runde waren. weil bei mir sah das alles schon wesentlich komprimierter aus. Ich dachte, ich hätte was relativ Ausführliches mit knapp anderthalb bis zwei DIN-A4 Seiten. Aber ich hatte keine Stammbäume, ich hatte das alles nicht. Das hatte bei mir auch noch einen leicht anderen Hintergrund. Ich meister recht viel und ich meister auch immer sehr, ich sag mal, charakterzentriert, dass ich immer auch versuche, immer sehr den Leuten so die Charaktere so aus der Nase zu ziehen und so denen zu sagen, dass die sich was überlegen sollen. Und weiß daher, dass es immer sehr cool ist, wenn man als Leitung ein bisschen Spielraum hat. Deswegen habe ich vieles so angedeutet und habe so gesagt, meine Mutter kommt so ungefähr da und daher, und dann habt ihr so einen Stern hingemacht und sagt, hier, Steffen, kannst du dir überlegen, ob das, was da am coolsten in die Welt oder in meine Backstory oder was auch immer passt. Deswegen habe ich alles bei mir so ein bisschen offener gelassen und habe mir damit dann halt auch ein bisschen Arbeit gespart. Also ich hatte nur, also ich habe es ja einmal angerissen in einem der, in der Folge 4, spreche ich ja von meiner Schwester, meiner Cousine, die sonst ja vorher gar nicht aufgetreten sind. Das sind die einzigen beiden Familienmitglieder, die ich neben meinem Großvater und meiner Mutter noch hatte. Und mein Vater hat zu dem auch noch ein bisschen was geschrieben. Aber ich hatte echt alles recht klein und es war so anderthalb Seiten, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, so diese ganz großen Backstories, die kann man dann auch gar nicht unterbringen in der Kürze der Zeit, oder? Ist wahrscheinlich schwierig.
Nee, absolut. Das stimmt natürlich, bei mir hat das ja Steffen... Bei mir hat das Steffen ja im Call schon direkt gesagt und ich habe ja auch direkt gesagt, so, jo, das ist mir vollkommen klar. Hier hast du auf jeden Fall die Eckdaten, wenn du mich zu den Personen was fragst, kann ich dir auf jeden Fall eine Antwort geben, ob sie jetzt vorkommen oder nicht. Klar, bei mir ist jetzt, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern für Leute, die vielleicht Telemann nicht zu Ende geguckt haben, bei mir ist schon relativ viel dann am Ende zur Sprache gekommen. Aber ich muss sagen, gerade zu meiner Halbschwester hatte ich dann am Ende gar nicht so viel aufgeschrieben. Weiß ich auch nicht warum. Obwohl ich sogar Steffen gesagt hatte, so, ja, das ist auch eigentlich eine meiner wichtigsten Bezugspersonen. Ja, aber also klar, man muss sich fokussieren. Wir hatten 5 Folgen und wir waren alles wunderbare Charaktere mit wunderbaren Geschichten. Da kann man nicht auf einmal sagen, so, und jetzt besuche ich meinen Urgroßvater auf einmal oder so.
Klar.
Ja, da kann man eigentlich direkt nochmal kurz anschließen, wie sehr hatte ich denn das Finale mitgenommen, sag ich mal. Weil du ja ein bisschen darüber angesprochen, eingespielt hast gerade.
Spoiler. Also ich habe es in der Live-Reaction ja schon mal gesagt. Ich habe selber eine Zwillingsschwester und alle, die einen Zwillingsgeschwister haben oder Leute kennen, die Zwillinge sind, wissen, dass das eine sehr, sehr oder meistens im positivsten Fall eine sehr, sehr enge und tiefe Bindung ist. Meine Zwillingsschwester ist eine der Personen, die mir in meinem Leben am nächsten stehen. Und ich bin bei Geschwistern sehr sensibel. Das wusste Steffen. Er hat das allerdings nicht
absichtlich gemacht. Was heißt wusste? Du hast es immer gesagt.
Das wusste Steffen. Wir haben darüber geredet, was mich in Filmen am meisten zum Heulen bringt. Ich habe gesagt, der Tod von Geschwistern. Und habe das auch ausgeführt. Das war mir aber, also es war aber von Anfang an klar, das muss man fairerweise auch mal sagen, es war von Anfang an klar, dass bei Steffen Charaktere auch sterben können. Sowohl Charaktere, die gespielt werden, als auch NPCs. Das finde ich auch wichtig, weil ansonsten hat man ja kein Risiko. So.
Ja.
Es hat mich kalt erwischt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe nicht damit gerechnet. Und man sieht mir an im Video, dass da auch die ein oder andere Träne geflossen ist. Ich war volle Kanne drin. Und ich muss auch sagen, also ich hatte tatsächlich im Nachhinein ein bisschen Angst, dass das sehr unangenehm ist, mir dabei zuzugucken in diesem Moment. Ich habe jetzt vor allem positive Reaktionen auf diese Szene bekommen und muss auch sagen, im Nachhinein, wo ich selber geguckt habe, sozusagen finde ich es auch überhaupt nicht. Aber es war schon heftig. So. Einfach emotional.
Also ich glaube, dass du vor Ort am Set warst du danach auch echt, also das hat dich auch nach dem Dreh noch so, jetzt nicht, du warst nicht den ganzen Tag down, aber du warst dann schon noch so kurz, meintest so, okay, das hat mich jetzt hier schon irgendwie ganz schön erwischt. Das war schon, also das war halt, und da war es nicht die Einzige, das war ja bei uns anderen Szenen auch so.
Ja, es war ja auch nicht nur bei anderen Szenen so, also man sieht ja auch, wie Honey weint ja auch in der Szene. Also es hat ja viele Leute, also viele mitgenommen und tatsächlich hat es ja auch die Leute hinter der Kamera teilweise sehr mitgenommen. Also ich habe da dann auch noch Gespräche geführt, so von wegen so, boah, das war jetzt schon heftig. Also Gänsehaut konnte Steffen bei mir sowieso die ganze Zeit hervorrufen, also an verschiedensten Szenen. In dem Moment hat er mich zum Heulen gebracht und ich musste danach auch echt kurz irgendwie auf mein Leben klarkommen. Man darf das nicht unterschätzen. Also alle Leute, die aktiv Pen and Paper spielen, wissen, dass man die Emotionen auch wirklich tief durchleben kann, wenn man sehr tief drin ist. Und ich habe danach auch meiner Schwester geschrieben, dass ich sie lieb habe.
Ja, also ich wollte das jetzt nur mal kurz nutzen, um mal zu sagen, weil ich habe es, glaube ich, auch schon mal irgendwo geschrieben. Also ich finde, das ist auch bei Telem, also das hat auch sich übertragen, auf jeden Fall, finde ich, auf die Zuschauenden, weil, also zumindest auf mich und auf Leute, die ich kenne, sozusagen, die es mitgeguckt haben, weil es einfach, also ich würde sagen, es hat noch nie ein Pen and Paper geschafft, sozusagen, auch so, also mich so stark zum Mitfiebern zu bringen, sozusagen, so stark auch zum Mitfühlen zu bringen in solchen Szenen und so, das war auf jeden Fall was Besonderes irgendwie.
Was ja auch schön
ist. Ja, ich glaube,
also,
das kommt.
Mittlerweile höre ich das sehr gerne. Sozusagen, dass das Emotionen hervorrufen konnte. Ich glaube, ich brauchte so ein bisschen die Distanz auch so, weil, also, was ich vorhin meinte, sozusagen, ob das unangenehm ist, sozusagen. Ich glaube, ich brauchte ein bisschen die Distanz zu der Aufnahme und dann zur Ausstrahlung, um selber sozusagen, ich zeige mich ja auch sehr verletzlich in dem Moment. Und ich glaube, das musste ich auch erstmal kurz akzeptieren.
Gerade wenn du das erste Mal vor der Kamera bist und überhaupt dann erstmal überhaupt in so einer Situation, das stelle ich mir schon richtig krass vor, dass dann sowas auch passiert.
Und das erste Mal auch im Rollenspiel überhaupt so eine Erfahrung.
Naja, klar.
Ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich hatte ja keine Rollenspielerfahrung.
Ja.
Das heißt, das hat mich auch ein bisschen überrascht, wie heftig man das mitfühlt. Aber wenn man halt einen Spielleiter hat, der das so gut erzählt und wenn man in der Welt drin ist, dann kann das einen richtig catchen. Das ist schön, dass es aber bei den Zuschauern dann auch angekommen ist und nicht die sich so dachten, okay, warum so dramatisch?
Ja, gut. Ja, Nico, wie war denn das bei dir? Du hast ja vorhin gesagt, dass du schon mehr Pen-Paper-Erfahrung hast, auch oft als Meister. Also hast du dir da jetzt auch schon das so komplett fallen lassen können oder dann ob uns doch mal die Gedanken gemacht, was könnte jetzt als nächstes kommen oder was hat er jetzt vor?
Das ist eine recht komplexe Frage, das sind eigentlich schon mehrere Fragen. Also ich würde sagen, ja, also doch, wenn du auf das Fallen lassen einzugehen, das ging dann doch schon sehr, sehr gut. Mhm. Weil Steffen das einfach wirklich so, weil er die Welt uns so gut quasi sowohl vorbereitet als auch dann berichtet hat und uns oder mir zumindest so klar war, was diese Welt ist und was Dinda in dieser Welt ist. Was quasi, und dadurch fiel es mir so leicht, die Situation einzuschätzen im Sinne von, was ist hier gerade quasi OT, also was ist hier gerade eigentlich so das Machtgefälle und was sind hier eigentlich gerade so die Situationen und was glaubt mein Charakter, was die Gefälle sind und dadurch fiel es mir sehr leicht, so dadurch quasi so diesen perfekten Weg zu gehen und dann diese Rolle so zu spielen. Ich hatte da eher andere Probleme, halt im Sinne von, man ist halt dann doch immer wieder nervös, wenn man da sieht, dass da 10 Kameras um einen rumstehen. Und zum Beispiel konnte ich Cash nie sehen. Ich konnte Cash ja einfach nicht sehen, weil Lotti halt dazwischen war. Deswegen musste ich Cash ja immer auf dem Kontrollmonitor mir anschauen.
Oh Gott.
Und das hat dann natürlich immer so ein, also es war jetzt nicht schlimm, aber
es hat dann so ein kleines
bisschen rausgerissen. Ja. der stand halt hinter ihr. Und dann sieht es vielleicht manchmal so aus, als würde ich zu Cash gucken, weil ich so ein bisschen nach rechts schaue, weil da der Kontrollmonitor war und habe dann darüber quasi Cash nahe sehen können. Das war dann manchmal so ein bisschen weird, aber ich habe dann irgendwann versucht, so mich da so ein bisschen reinzugrooven.
Aber das ist dir ja eigentlich auch ziemlich gut dann gelungen, nach einer gewissen Zeit. Also ich hatte schon das Gefühl, dass du gut in der Story dann drin warst.
Ja. Na gut, hat sie dann auch bei dem großen Kampf gemerkt, wie riesig der Tisch eigentlich ist. Wie ihr da so drumherum gestanden oder gesessen habt und keiner irgendwo dran kam und so.
Der Tisch war sehr geil.
Ja.
Also der Tisch war schon sehr geil.
Der war sehr geil, aber ja, also da muss man echt riesen Props an alle, die da beim Setbau beteiligt waren, machen. Muss man halt auch mal ganz sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, von wegen dieser Immersion und diesem, wie sehr kann ich mich fallen lassen, wie sehr kann ich reingehen, dieses Set und vor allem das Licht haben so viel dazu beigetragen. Ich glaube, ich habe es im Livestream schon gesagt, im Reaction-Stream, aber ich weiß es gerade nicht mehr. In der Szene, als wir unsere Visionen haben, in Folge 3, in Folge 3, wo wir unsere Visionen haben und Steffen so sagt, ja, ihr seht, wie der Nebel über die Stadt kommt, etc. pp. Hätte man mich danach gefragt, ob da im Studio Musik wäre, hätte ich gesagt, ja klar war da im Studio Musik, aber war es halt nicht. Weil es so atmosphärisch, dieses rote Licht und wie so, auf einmal war so eine richtige Anspannung im Raum. Und dadurch konnte ich gar nicht anders, als mich fallen zu lassen und als in dieser Welt drin zu sein, als das alles echt zu spüren, weil es sich so real angefühlt hat.
Also ihr hattet gar keinen Sound im Studio irgendwie?
Nee.
Okay. Ja, krass.
Das wurde auch für den Schnitt gemacht, weil das ja dann auch noch recht aufwendig nachbearbeitet wurde. Größtenteils von der lieben Belle, die das sehr, sehr fantastisch gemacht hat. Und da wurde dann ja wirklich sehr pointiert auf Musik, Soundeffekte, aber dann natürlich auch die ganzen Grafikeinblendungen. Das wurde ja alles im Nachhinein gemacht. Und dann ist es natürlich viel leichter, wenn nicht dann noch im Hintergrund Musik läuft, sondern wenn man sich wirklich genau aussuchen kann, wann, wo, welches Musikstück ist.
Ja, stimmt natürlich. Ja, wahrscheinlich auch, wenn zwischendrin mal doch was geschnitten worden wäre oder worden ist und so. Das passt dann ja wahrscheinlich auch nicht. Oder dann merkt man es ebenso richtig. Ja, klar.
Ganz genau. Also es wurde ja nur an zwei Stellen geschnitten, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Aber für den Fall, dass
also man mehr schneiden müssen. Von einer, ja genau. Also es wurde sehr wenig geschnitten. Was ich auch ganz cool finde, weil ich das Gefühl habe, es unterbricht so den Erzählfluss nicht. Und da, wo geschnitten wurde, finde ich, fällt es halt kaum auf. Außer halt diejenigen, die halt einfach wissen, was sie da halt vielleicht noch für, muss man leider auch sagen, für Nonsens geredet haben, so ein bisschen, weil es wurde, wenn dann, was geschnitten, was einfach unnötig war.
Im Kreis drehen.
Ich habe mir sagen lassen, da gab es irgendwie wohl was mit Kesha, wo sie nicht so richtig, nicht so richtig wusste, wie sie etwas einzeichnen soll.
das stimmt. Wir reden nicht über Leute, die nicht im Raum sind, aber das wurde elegant entfernt.
Aber das wurde nicht mal richtig geschnitten, sondern da wurde einfach ein anderes Bild dann genommen, oder? Weil vom Sound
her man sieht schon nicht, wie sie. Es wurde schon, es waren nur so 5 Sekunden oder so, oder so 20 oder sowas, wurden da rausgenommen, maximal. Es fehlt ja die ganze Passage, wie sie fragt, wie das geht.
Ja, stimmt.
Okay. So, nochmal eine Frage zu Dinda als Charakter. Hast du dir da überlegt, ob du für die Zukunft vielleicht deine Klasse wechselst, weil du ja im Prinzip jetzt eigentlich keinen Glauben in dem Sinne mehr hast, oder weiß ich nicht, wie ist das in D&D überhaupt? Muss man das überhaupt oder geht das auch so durch? Ich weiß es nicht.
Da fragst du tatsächlich mit deiner letzten Frage so ein bisschen den Falschen, weil ich habe zwar gesagt, dass ich schon recht viel Leitungserfahrung habe, aber halt noch nie D&D. Und das Casting-Spiel zum Beispiel war das erste Mal, dass ich überhaupt in meinem Leben D&D gespielt habe. Deswegen, regeltechnisch bin ich da jetzt nicht ganz so fit. Es ist natürlich schon möglich, also man kann ja letzten Endes im Homebrew machen, was man will, die Klasse zu wechseln. Ich habe da auch schon mit Steffen drüber geredet, wie wir das jetzt handhaben wollen. Es ist nicht der Plan, dass ich jetzt wirklich meine Klasse wechsle. Da haben wir mal drüber geredet, das ist jetzt noch nicht komplett vom Tisch, aber eigentlich wäre das ein bisschen zu krass. Wenn, dann würde erstmal nur die Subklasse gewechselt werden. Und da haben wir auch schon uns Sachen überlegt, wohin das gehen könnte, je nachdem, wie Telema, wie es quasi in der Telema-Geschichte weitergeht. Hängt das so ein bisschen damit zusammen. Aber ich würde so ein bisschen nicht mehr ganz so diesen predigenden Kleriker spielen. Ich bin schon auch Kleriker sehr wahrscheinlich, aber nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so auf Gebete und auf eine Gottheit im herkömmlichen Sinne aus, um das mal etwas mysteriöser zu formulieren. Aber ja, wir haben auf jeden Fall schon drüber geredet. Also generell hat Steffen uns da echt sehr viele Möglichkeiten gegeben, hat gesagt, hey, wenn ihr glaubt, dass es zu eurer Charakterentwicklung passt oder zur Geschichte oder so, könnt ihr immer sagen, hey, ich würde gerne die Subklasse wechseln, das geht auf jeden Fall immer. Klasse, kann man dann nochmal drüber reden, das ist immer ein bisschen
ja.
Naja, schwieriger und komplexer und auch sehr, sehr viel krasser. Aber Subklasse ist eigentlich immer ganz cool. Das kann ja auch so eine Charakteränderung sehr cool dann in den Fähigkeiten so widerspiegeln. Ja. Mhm.
Habt ihr euch überhaupt schon überlegt, wie es mit den Charakteren weitergeht und so? Weil, Lotti, du hattest im Reaction-Stream ja irgendwie was erzählt, dass zwischen dir, also zwischen Alea und Milva irgendwie noch eventuell eine Story geplant war oder geplant ist oder so. Und habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht?
Also erstmal.
Ja?
Ja, genau. Erstmal muss man ja sagen, wenn es weitergeht.
Ja, also, das meine ich ja, wenn es weitergeht.
Stand jetzt nichts. Genau, also wir wissen ja, jetzt stand jetzt auch nichts sozusagen. Mhm. Das heißt, ja, wir quatschen natürlich privat sehr viel irgendwie auch über, wie Charaktere sich entwickeln könnten oder so. Aber das ist einfach, weil wir so viel Spaß an der Story haben. Da sind jetzt keine ernsthaften Pläne dabei, sag ich mal. Es deutet sich zwischen Milva und Alea natürlich schon eine Story an, eine Romanze sozusagen. Inwiefern die wirklich zum Tragen kommen sollte, wenn es weitergehen sollte, da haben wir noch nicht drüber geredet. Und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen Fan davon, sowas auch einfach auszuspielen. Mhm. Weil ja. Ich glaube, Stand jetzt hat Alea ein bisschen andere Sorgen, sozusagen.
Ja, das ist
Steffen hat ja jetzt auch mehrfach schon so angeteasert von wegen, naja, wir wissen auch nicht, ob Suni tot ist. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist dann, glaube ich, eher was, worüber sowohl Lea als auch Lotti mal drüber nachdenken müssen, wie man damit so umgehen würde. Aber genau, also es steht jetzt noch keine Idee bei mir im Raum, wie sich Alea weiterentwickelt, wie sich ihre zwischenmenschlichen Beziehungen oder zwischen wesentlichen, wäre es ja dann sozusagen, Beziehungen entwickeln werden. Hm. Aber der romantische Weg mit Milva wäre auf jeden Fall offen.
Ja, ja, ich meine, das muss ja dann halt auch zur Story passen, wenn es denn weitergeht, wie es weitergeht und so weiter. Also,
genau.
Ist aus dem Nichts,
sehr ganz, klar. Ganz genau, das ist auch, also wir haben uns zwar schon, also ich glaube, das Einzige, was so nicht klar war, aber was so schon recht fix für uns vor dem Dreh war diese Hassliebe zwischen Alea und Dinda, die mehr Richtung Hass geht. Aber der Rest hat sich dann echt eher so aus der Story entwickelt. Wir reden natürlich dann schon immer wieder darüber, was wir cool fänden, aber so letzten Endes sind es dann irgendwie eher so die Bonding-Momente, die dann dazu führen. Also zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, das war ja dann ein sehr hitziges Gespräch, was Dinda mit Harry hatte, was dann aber dann geendet ist, dass wir uns dann einmal umarmt haben und sowas. Und das sind so alles Dinge, die natürlich nicht planen, wo ich dann jetzt merke, ah, okay, das ist irgendwie doch auch eine coole Richtung, in die beiden Charaktere gehen könnten. Und genauso würde ich es nämlich auch dann für die Zukunft sagen. Da gibt's Ideen und da gibt's Dinge, die man sich so überlegt. So, ja, wenn die Geschichte in die und die Richtung geht, dann könnte das und so funktionieren. Aber wenn es in eine andere Richtung geht, dann ist es, glaube ich, da kann ich mich dann auch gut auf den Rest des Casts verlassen, dass ich weiß, die werden mir schon was geben, wo ich geil mit Rollen spielen kann.
Mhm. Weil du gerade diese Hassliebe
hast. Ja, und ich muss auch sagen, es funktioniert für mich auch aktuell nicht so wirklich, da irgendwas zu planen, wenn wir halt nicht wissen, wie es mit Telema weitergeht. Und ich versuche mir da jetzt einfach gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen, außer dass wir halt uns irgendwie Memes zuschicken. Haha, guck mal, das wäre Dinda oder so. Das ist fein, sozusagen, aber so dieses Ausplanen nimmt einem so viel Freiheit weg, deswegen, ja.
Ja. Was ich jetzt fragen wollte, mit dieser Hassliebe, seid ihr eigentlich bewusst nebeneinander gesetzt worden oder hat sich das zufällig ergeben? Weil das hat ja wirklich perfekt gepasst, so
die
Blicke, die ihr euch da zuwerfen konnte,
das
teilweise.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir aufgrund unserer Größen so gesetzt wurden, wie wir gesetzt wurden. Aber ich weiß nicht, ob dann die Tischseite was damit zu tun hatte, mit welchen Charakteren wir so interagieren. Das müsst ihr die Leute vom Set fragen. Unsere Namen standen da, wo wir saßen.
Genau, aber ich glaube, Steffen oder irgendjemand hatte mal gesagt, dass es Absicht war, dass Lukas und ich nicht auf der gleichen Seite sitzen, damit wir uns besser sehen können zum Agieren, weil wir die einzigen beiden Charaktere aus dem Nebelviertel sind. Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendjemand mal gesagt hat. Aber nee, das hat sich, also so richtig hat sich auch diese Dynamik zwischen Alea und Dinda erst ergeben, als wir auch wirklich gedreht haben. Das heißt, man konnte das nicht voraussehen. Klar, es war von Anfang an klar, dass da
Konfliktpotenzial drin ist. Naja, aber beim Testspiel war das schon auch.
Ja, beim Testspiel hat sich das auch schon sehr gut ergeben, aber ich meine, es hat sich beim Spielen ergeben und nicht bei, keine Ahnung, wir stellen unsere Charakterkonzepte vor.
Das stimmt.
Und du wusstest ja auch noch nicht nach dem Testspiel, ob du bei dem Charakter bleibst, wie er ist.
Das stimmt. Bin ich auch nicht. Also nicht so.
Ja. Das stimmt.
Kann man sich, oder kannst du dir vorstellen, dass Dinda einfach jetzt eine Team 13-Kette bekommt?
Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Das ist, geht auf jeden Fall schon in eine ganz...
So eine Goldkette.
aber so richtig fett. Und ich habe da noch nur so einen Tanktop an. Fang an zu rappen. ja, also es geht ja in eine recht ähnliche Richtung, wie ich es dann auch im Finale dann so einmal so ab anklingen lassen, als Dinda so versucht hat, so seinen Glauben zu finden und dann aber meinte, ey, ich kann irgendwie nicht an die Kaiserin glauben, aber ich kann an uns glauben. Deswegen, das ist schon auf jeden Fall, das ist so eine von den zwei Richtungen, die ich überlege zu gehen. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, Entschuldigung. Eine von den zwei Richtungen, die ich überlege zu gehen. Halt dieses, er versucht, seinen Glauben in der Freundschaft, die er jetzt gefunden hat, in der neuen Gruppe zu finden. Also es ist gar nicht mal, auch wenn es vielleicht nur ein Joke war, gar nicht mal so weit weg von der eventuellen Realität. Das könnte schon sein, dass es in die Richtung geht.
Cool.
Ja.
Ich würde es unterstützen.
Hattet ihr jetzt so insgesamt betrachtet ein Lieblings-NPC von Steffen in der Geschichte? Oder waren die alle gut oder viele gut?
Ja gut, gut waren sie wahrscheinlich sowieso.
Ja, also, ja. Ihr wisst, was ich meine.
Nico, willst du bitte wieder Zeit überbrücken, während ich nachdenke?
Oh Mann, ich hatte echt gehofft, dass du Zeit überbrückst, weil du ja auch ein kleiner Steffen-Fanboy bist, deswegen oder Fangirl, dass du dann eher sagen kannst, ja, natürlich Person XY. Also ich mochte...
Ich muss gerade den Namen, ich überlege gerade nach dem Namen von unserer Bürokratin.
Ja, ich will Hildegard sagen.
Ich wollte auch Hildegard sagen.
Das war eher Edelgard, oder?
Ja, Edelgard, glaube ich. Es war Edelgard. Also
da,
Edelgard
da
ist bei mir schon ziemlich
Fan.
Weit oben. Mhm. Props. ja, Edelgard war schon ziemlich weit bei mir oben. Und die Eltern von Amos.
Oh ja.
Oh ja.
Oh ja.
Das war auch, das war auch ein bisschen auch schmerzhaft verstehen. Mit anzusehen, immer direkt die Interaktionen da.
Wir haben auch hinter der Kamera doch das ein oder andere Mal mit Lukas geschimpft. Also wir waren so, boah, Lukas, wie kannst du das so herzlos spielen? Aber es war natürlich genial gespielt. Also Lukas ist ein herzenswarmer, guter Mensch. Das war sehr, sehr schauspielerisches Talent, was er da an den Tag gelegt hat, das so zu spielen. Und das war schon sehr, sehr geil.
Ja, also ich mochte auch, das ist natürlich auch so ein bisschen easy, so ein bisschen sehr einfach gemacht, aber ich mochte natürlich auch den betrunkenen Schwarzbeak sehr gerne. Betrunkene Charaktere machen halt irgendwie immer Spaß zuzuschauen. Gerade wenn Steffen sie spielt, das mag ich sehr gerne.
Stimmt.
Ja. Und ich kann mich erinnern, du hast, glaube ich, auch sehr lachen müssen, als es dann um diese Rechnung ging.
Ja, halt das hat Steffen ja nochmal gesagt, dass er diesen Joke schon so oft gemacht hat, aber es hat mich so eiskalt erwischt, weil ich dachte halt, dass einfach nur so eine hohe Zahl gesagt wird wie 50 und dann mit den Schweinen, das hat mich gekillt.
Ja. Das war schön.
Habt ihr denn, oder was sind denn so eure Lieblingsmomente insgesamt gewesen in dieser Staffel?
Gott, ihr kommt aber mit den schwierigen Fragen hier.
Ja, also ich habe schon an sich Lieblingsmomente. Ich glaube, das wurde auch schon im letzten Reaction-Stream tatsächlich gefragt gegen Ende, weiß ich aber gerade nicht mehr. Meine oder Dindas Diskussion oder Unterhaltung mit Harry in Folge 3. Weil, ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen egoistisch, aber weil da, das war halt so der wichtigste Punkt in der Charakterentwicklung von Dinder, dass ja. da ihm jemand in seinem Alter, zu dem er eigentlich aufschaut und von dem er denkt, dass er echt was auf dem Kasten hat, der auch ein junger Ork ist, der introvertiert, also der nicht so gut mit sozialen Interaktionen kann, der ihm dann sagt, hey, ja. du hast super das Privileg, hey, du siehst die Welt total falsch und du bist Nutznießer von diesem doch sehr ausnutzenden System. Das war ein super wichtiger Moment für Dinder und ich hab's danke, Tina, wie geil sie da Harry gespielt, also wie geil sie das ausgespielt hat und wie sehr sie mir da was gegeben hat, dass ich da auch nochmal also wenn ich das sehe, dann cringe ich nicht, aber dann denke ich so, boah, was ein unsympathischer Wichser ist Dinder eigentlich. Also solche Leute mag ich persönlich gar nicht. sie hat mir halt dadurch die Chance gegeben, das so zu spielen. Und deswegen, ich liebe diese Unterhaltung, auch wenn sie echt nur ganz kurz ist. Das ist so schon in meinen, Top-Momenten. Und direkt dahinter, auch wenn es auch nur so ein klitzekleiner Moment ist, ist, glaube ich, wenn Alea sagt, Spoiler, in Folge 5 zu Henning, du bist alles, was ich jetzt noch habe. Das geht mir, also jetzt, ich kriege jetzt gerade, wenn ich davon rede, Gänsehaut. Weil das, ja, sehr
das
heftig.
Das war sehr emotional.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe da schon mal so ein bisschen Kategorien für mich gebildet. Also so der emotionalste Moment war für mich halt einfach alles, was mit Sunis Tod zusammengehangen hat. Ich fand es ein bisschen, also ich glaube, ich sehe das halt mit diesem Henning, du bist noch alles, was ich noch habe, fand ich in dem Moment selber schon ein bisschen komisch, als ich es ausgesprochen habe, weil der Kumpel, der mich dazu gebracht hat, mich überhaupt bei RBTV zu bewerben, heißt mit echtem Namen Henning. Deswegen heißt dieser Fuchs halt Henning. Und in meinem Kopf war dann einfach nur so, ich habe diesen Satz gesagt und als nächstes war so, wenn Henning sich das anguckt, wird das richtig weird. Irgendwie. deswegen ist das bei mir ein bisschen getrübt. Aber generell so emotional ist der Moment auf jeden Fall das. Aber einer meiner Lieblingsmomente ist tatsächlich Steffen, also wie Steffen Henning spielt mit den satanischen Spießen, weil ich das geil fand. Und
ich habe seinen Gesichtsausdruck noch genau im Kopf.
ja, ich auch. Man sieht es direkt wieder so. Was ich halt auch sagen muss, ich fand auch tatsächlich die Rede von Harry und von Dinder sehr, sehr gut, weil es so viel von den Konflikten, die in dieser Welt existieren, einfach auf den Punkt gebracht hat. Und das war so eine Schnittstelle, wo man gut reinkommen konnte und sich emotional der Geschichte öffnen konnte. Deswegen ist es auch bei mir in den Top-Szenen. Ja. Aber wie ihr merkt, ich kann mich nicht für einen entscheiden.
Ist ja auch für Harry eine richtig krasse Szene. Ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass er da so richtig aus sich rausgegangen ist. Beziehungsweise, dass Tina da so krasses Wort ergriffen hat in dem Moment.
Ja, ich glaube, es war wirklich nur einmal davor einfach. Und wo sie dann auch sagt, oh, er merkt, dass alle auf ihn schauen, dann wird er wieder ruhig. Und das war das erste Mal, wo er dann so durchgezogen hat und so zum ersten Mal so, ja. Go, Harry.
Ja. Ja, ich glaube, wir waren auch einfach alle so ein bisschen stolz. So, oh ja, Harry.
Ja. Ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt schon keine Fragen mehr auf dem Zettel, oder? Flo, hast du noch irgendwas?
Also zum Pen and Paper selber? Nö, eigentlich haben wir da, glaube ich, so gut wie alles abgehakt.
Ja. Dann, haben wir noch zwei, drei allgemeinere Fragen, wenn es in Ordnung ist und ihr noch Zeit habt?
Natürlich.
Ja.
Sehr schön. Und zwar, ihr habt jetzt gesagt, ihr seid jetzt da voll im Pen-Paper-Kosmos drin oder wart es auch schon. Was macht ihr denn da aktuell? Gibt es da irgendwas, wo ihr drüber reden möchtet, könntet, wollt?
Ja, Lottie? Nico. Ich würde sagen, da fängst du jetzt mal an. Da hast du coolere Neuigkeiten als ich.
Okay. Da fange ich an. Ja, ich habe Also zuerst einmal war ich natürlich bei der lieben Lotti jetzt gerade am Mittwoch in ihrem ersten Twitch-Stream. Da haben wir zusammen Mausritter gespielt. Da war ich zusammen mit Tina und Emmy, waren wir die Spielende und Lotti hat geleitet. Da geht's
Achso,
ja, jetzt am Mittwoch. Ich weiß ja gar nicht, wann das ausgestrahlt wird. also das war am
Aber dazu können wir ja gleich noch kommen. 15.
Genau.
Ja.
Ja, das passt
genau, und da war ich. Und sonst habe ich auch meinen eigenen YouTube-Kanal, nämlich Platonic Pals. Da gibt es bisher ein Abenteuer, Burn with Remedy Bunch, was in den 1920ern in England spielt. Und das nächste Abenteuer ist schon in den Startlöchern. Und da hat nämlich auch die liebe Lotti mitgespielt. Und das kommt in Anfang März. Also ich weiß nicht, wenn ihr das hört, ist vielleicht die erste Folge oder der Trailer schon da. Ja, das spielt auch in der echten Welt und spielt in den 60ern. Mehr sage ich dazu erstmal noch nicht. Es ist ein kleines Experiment für mich gewesen. Und ja, wir spielen da vor der Kamera auch, also nicht im Stream, sondern vor der Kamera aufgezeichnet und dann ausgestrahlt. Ja, das ist
in
so
einem sehr schönen Set.
Ja, da kann ich auch nochmal sehr großes Shoutout an unsere Set-Deko, den Finn und Olivia ausrichten. Genau, die haben dann ein sehr geiles Set mit sehr geilem Licht gemacht. Genau, und das frisst gerade so sehr viel meiner Zeit, deswegen ist das auch so mehr oder weniger das einzige Projekt, was ich gerade mache.
Okay, das ist ein Abenteuer, das du dann auch geschrieben hast?
Genau, das sind Abenteuer, also alle, die da kommen, schreibe ich selbst.
Ah, ja.
Und das Regelwerk, was ich jetzt mit Lotti gespielt habe, habe ich auch selbst geschrieben. Und davor haben wir, also das erste Abenteuer, das basiert auf How to be a Hero und nur hat ganz leicht abgeändert.
Okay. Lottin, du? Wenn du jetzt auch Leiterin bist.
Ich bin ein bisschen kleiner unterwegs. genau, ich hatte jetzt am Mittwoch meinen allerersten Twitch-Stream, wo wir ein Mausritter-Abenteuer gespielt haben, was ich selbst geschrieben habe, das Abenteuer. Es war auch, also privat habe ich schon mal geleitet, aber sonst war das meine Premiere fürs Leiten erstmal. Das kann man sich mittlerweile auch als Video on Demand angucken auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Also man findet mich eigentlich auf allen Plattformen mittlerweile unter dem Namen Typically Lotti. Ebenso halt dann auf YouTube auch. Da ist die erste Folge da, seit heute. und da kommt jetzt die zweite Folge am 19.02. Im Livestream und dann wahrscheinlich ein paar Tage später auch noch mal als Video wieder auf YouTube. Ansonsten war ich bei Keep on Rolling. Das ist ein Projekt aus Berlin, in dem auch Honey als Spielerin tätig ist. Also Johanna. Genau, dann war ich bei Nico. Und es stehen sehr, sehr viele schöne Projekte bei mir in den Startlöchern. ich habe kaum ein freies Wochenende mehr, weil ich die ganze Zeit durch Deutschland reise und Pen and Paper spielen darf. Das ist sehr, sehr schön.
Das ist krass.
Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Das ist sehr krass. Also ich finde es auch sehr schön, wie sehr die Bubble mich da aufgenommen hat als kompletten Neuling einfach. Ich wurde für wirklich coole Sachen angefragt und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Da sind so viele tolle Leute dabei. Und ja, die kommen dann so nach und nach jetzt. Und auf meinen eigenen Kanälen, also Twitch vor allem, wird auch nach und nach immer mehr Pen and Paper kommen.
Also an die jetzt zuhören, wir werden euch natürlich da jetzt auch die Sachen dann nochmal verlinken, irgendwie in Beschreibungen auf den einzelnen Plattformen.
Genau. Ja, aber schön, dass ihr da jetzt so, also besonders du, Lotti, dass du dann jetzt da so voll in diese Szene reingekommen bist, dafür, dass du vorher noch nie selbst gespielt hast, ist ja schon heftig, wie tief du da jetzt anscheinend schon drin bist, wenn du da jetzt ständig unterwegs bist und so.
Absolut.
Sehr schön.
Also ich muss auch sagen, ich war vorher immer auf der Suche nach jemandem, der mit mir Pen and Paper ausprobiert. Also ich habe, glaube ich, meine Freunde schon vor Jahren in den Ohren gehangen und hatte damals aber scheinbar nicht die richtige Freundesgruppe, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wollte es nie jemand mit mir spielen. Also an jeden, der da draußen ist und unbedingt mal Pen and Paper ausprobieren möchte, aber es bislang noch nicht konnte, gebt die Hoffnung nicht auf. Bei mir hat es auch irgendwann geklappt. Und jetzt kann ich das endlich in dem Ausmaß machen, wie ich das wollte und mir nicht erträumt habe, dass ich auch so viel dann natürlich auf Kamera spielen darf. Das ist schon sehr cool.
Daran anschließend könntet ihr euch denn vorstellen, mal in einem anderen Rocket Beans Pen & Paper aufzutreten, wenn ihr da eingeladen werden würdet? Also vielleicht eins von denen, die halt wirklich auch vom Sender direkt produziert werden und nicht über Funk.
Also, das ist absolut. Ja eine sehr.
Also.
Ja, wer würde jetzt auf diese Frage mit Nein antworten? ja, klar.
Natürlich also, auch ein guter.
Nee, also, wenn ich bei Rocket Beans Pen and Paper spiele, dann nur für Funk. Sonst mache ich das auf gar keinen Fall. Nee. Nee, natürlich. Also, ich wäre sofort.
Kann
dabei.
Ja sein.
Ich wäre auch. Nein.
Ich muss sagen, es gibt ein paar andere Sachen, auf die ich auf jeden Fall richtig Bock hätte. Zum Beispiel Werwolf. Hm. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Naja. Ja.
Aber Pen & Paper an sich sowieso. Also ich muss sagen, die Arbeitsatmosphäre bei den Rocket Beans war schon absolut geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es waren alles wahnsinnig nette Leute. Von daher direkt. Man muss uns nur fragen.
Ja. Ja, das finde ich, weil das ja auch, so irgendwie in der gesamten Nachkommunikation ja nie die Chance war, das mal so zu sagen. Das war schon echt krass, wie sehr sich alle vor Ort Mühe gegeben haben, dass uns so die bestmögliche Zeit für uns ist und wir uns so wohl wie möglich fühlen. Das war.
Ja.
Also, das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ich habe ja auch so ein kleines bisschen Set-Erfahrung und weiß als Kameramann, wie stressig es sein kann, aber das haben die nie uns auch nur im Ansatz spüren lassen. Es war einfach immer nur, die waren immer nur richtig cool mit uns und es war einfach richtig, richtig cool, richtig schön bei denen. Deswegen würde ich da immer bei jeder Produktion gerne nochmal dabei sein.
Na cool. Na gut, vielleicht gibt es da ja irgendwann mal die Möglichkeit für euch. Ich meine, die Connections zu Steffen habt ihr jetzt zumindest.
Da ja, wir nerven ihn einfach jeden Tag im Discord. Und dann.
Da habe ich auch noch eine Frage. Wisst ihr denn jetzt mit Telema, bis wann es denn eine Entscheidung gibt, ob es weitergeht? Oder seid ihr da auch völlig im Unklaren, wie das da jetzt überhaupt die
Wir sind da leider genauso im Unklaren wie jeder andere auch. Okay. Ich sage es auch noch mal extra, weil mich sehr viele, gerade Instagram-DMs und so erreichen. Wir wissen nichts. Und wenn wird das
wir
sozusagen,
Einfluss,
also wir werden wahrscheinlich erst, wir haben auch keinen Einfluss, genau, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und der Kommunikationsweg wird wahrscheinlich so laufen, dass wir irgendwie was erfahren und kurz danach aber auch die Öffentlichkeit was erfährt. Von daher muss man da leider auf die offiziellen Kanäle warten und kriegt da leider auch bei uns keine exklusiven Infos.
Das stelle ich mir aber auch total nervig vor, auch für euch, wenn ihr da jetzt überhaupt nicht wisst, wann denn da überhaupt eine Entscheidung kommt und so. Aber gut, ist halt bei so einer Produktion wahrscheinlich normal.
Ja, also ich sag mal so, wir wurden ganz gut trainiert, weil im August wurde ja aufgezeichnet und wir mussten bis Dezember den Mund halten.
Ja.
Also warten, das können wir.
Ja, da wollte ich noch fragen, wie schwer war es denn für euch, alles geheim zu halten?
Oh, also ich muss sagen, vor jedem habe ich es nicht geheim gehalten, kann ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das dem echten Henning, sage ich immer so gerne, dem habe ich das mitgeteilt, weil er mich ja auch da reingebracht hat sozusagen. Und meinem aller engsten Umfeld, also es gab noch zwei weitere Personen, die das dann auch ziemlich schnell wussten. Ja. Aber dadurch, dass ich halt vorher nichts mit der Pen-and-Paper-Bubble zu tun hatte, sag ich mal, außer dass ich halt selber zugeschaut habe, fiel es mir jetzt auch nicht so schwer, dann den Mund zu halten, weil ich halt niemanden hatte, sozusagen, dem ich das unbedingt direkt hätte erzählen wollen, weil die so dermaßen in dieser ganzen Welt drin sind. Also ich muss sagen, mein Freundeskreis ist erst seit Ausstrahlung von Telomar wirklich Pen-and-Paper interessiert. Jetzt wäre es um einiges schwieriger. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Anruf kriege von wegen, hey, wir machen die nächste Staffel, aber du darfst 3 Monate niemandem was sagen, das wäre viel schwieriger.
Ja.
Ja, ich würd nämlich auch sagen, ich glaube, wir sind ja alle letzten Endes außer Hanni komplett unbeschriebene Blätter, was so Social-Media-Kram angeht. Also Johanna ist ja durch Keep on Rolling dann doch einfach da auch recht aktiv. Und ich glaube, für sie war es dann schon noch mit am schwersten, weil sie auch gerne dann, also sie postet ja auch viele selbst zusammengeschnittene Reels jetzt mittlerweile auf Instagram und so. Das hätte sie natürlich gern früher gemacht. Aber sonst, glaube ich, war das für uns so, gar nicht mal so schwer. Ich habe dann halt auch meinen engsten Leuten so gesagt, hey, also ich habe natürlich schon gesagt, übrigens, ich fahre jetzt am Wochenende zu den Rocket Beans nach Hamburg, nur mal so. Aber ja, die ganzen Eckdaten und Infos, das dann denen nicht zu sagen, das war dann schon manchmal so, weil also sag ich dann, jetzt erzähl doch mal. Dann habe ich immer so ganz grob gesagt, ja, das war halt ein Pen and Paper für Funk und das kommt dann irgendwann im Dezember. Mehr kann ich auch noch nicht sagen.
Ja,
aber das,
ja,
war jetzt,
das habe ich auch immer so gesagt. So, ja. Von denen so richtig geheim.
Ja.
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 Es war viel schlimmer, dass man selber, also dass wir selber das fertige Projekt noch nicht gesehen hatten. Wir haben uns dann in Leipzig getroffen zum Schauen, bevor es ausgestrahlt wurde, im Herbst irgendwann. Und das Warten darauf fand ich viel schlimmer, weil wir alle so gespannt waren darauf, wie das denn jetzt überhaupt aussieht. Und wir ab und zu mal so ein paar Bilder oder sowas gesehen hatten, aber mehr halt auch nicht. Aber die Bilder sahen halt schon geil aus, deswegen.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen, ja.
Wusstet ihr denn nach der Aufzeichnung, wann es denn ungefähr ausgestrahlt wird oder da auch nicht?
Jein. Also wir hatten so einen groben, also wir hatten erst einen Zeitraum angegeben bekommen, der es dann aber am Ende nicht wurde.
Sehr gut.
Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, das war im Oktober oder sowas. Und danach war es nur so eine grobe Angabe. Wir haben erst sehr spät erfahren. Ich glaube, wir haben erst, wann wussten wir das? Erst so Ende Oktober oder so, dass das im Dezember kommt. Mhm. Also es war schon... Ja, es war relativ, also das, ich meine, ist ja auch total klar, ne, dass man die Informationen mussten ja auch da durch viele Apparate gehen,
ja, klar.
Ist ja überhaupt kein Vorwurf an irgendwen, aber ja, wir wussten es halt vergleichsweise spät, sag ich mal.
Ja, okay, wenn Stefan jetzt nicht noch eine Frage einfällt, würde ich eigentlich nochmal eine Abschlussfrage stellen wollen.
Nee, darf's gerne. Ich glaube, ich bin durch mit meiner Liste.
Okay. Und zwar, genau, wie steht's denn um das Telemar-Wiki?
Ja,
gut, da bin ich schon mal raus.
Ja. Also, ich schreibe nochmal meinem Matt, komm, Verbindung mit.
Also ich glaube, also ich meine, das ist einfach sehr beschäftigt.
Ja, ja.
Und Nico und wahrscheinlich auch.
Ja, also bei mir frisst tatsächlich gerade Platonic Pals sehr, sehr viel meiner Zeit, aber an sich habe ich natürlich schon Bock drauf. Vielleicht werde ich das mal im Sommer oder so angehen, wenn sich das bei mir alles vielleicht ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber versprechen kann ich nichts. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das überhaupt darf.
Ja, ich kann schon mal sagen, ich sag mal, in der Recherche vorher musste ich auch extra erstmal nochmal nachgucken, gibt's da was? Weil ich war mir nicht sicher, hat sich da jetzt jemand rangesetzt oder nicht? Oder war das überhaupt jemals ernst gemeint?
Da also bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt jemals ernst gemeint war.
Es war ernst gemeint, dass ich Bock drauf habe, aber es ist ja null abgeklärt. Genau. Ja, natürlich. Es sei dir auch gegönnt.
Okay, dann jetzt nochmal an alle, die jetzt gerade zuhören und tatsächlich noch nicht Telemar geguckt haben, da muss man sich natürlich fragen, ob ihr irgendwie bescheuert seid oder so, es ist wirklich sehr, sehr gut, guckt euch das ganz dringend an.
Beleidige ruhig unsere Zuhörer.
Und warum ihr bis zum Ende
ja natürlich, also
warum bis zum Ende dran geblieben seid.
Stimmt. Ja, eben, vor allem, warum seid ihr bis zum Ende dran geblieben? Gut, jetzt wisst ihr eh schon die Hälfte, aber egal, guckt es euch trotzdem an. Genau, nee, ist auf jeden Fall, es lohnt sich sehr, es ist ein sehr, sehr gutes Pen and Paper, ihr habt das echt gut gemacht, ihr beiden, nicht nur ihr, ja natürlich auch die anderen, genau, ihr seid jetzt halt da und ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier und heute hier wart und
sehr gerne,
ja, es war schön.
Ja,
fand ich sehr auch. Schön, danke für die Einladung.
Gerne. Gut. Dann würde ich sagen,
dann.
Ja, Flo?
Ja, nee, mach du die Abmod. Ich glaube, bei mir ist ein bisschen Delay drin.
Ich wollte nur sagen, dann bedanke ich mich jetzt nochmal auch bei dir, Flo. Und wir hören uns.
Ja, kein Problem.
Dann alle beim nächsten Mal wieder zu einer regulären Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.